Ich lese uns Psalm 27. Das können Sie, könnt ihr auch mitlesen auf den ausgeteilten Sonntagszetteln. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, verlasse ich mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße deinen Knecht nicht im Zorn, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Ein Psalm, also ein Lied Davids. David liebte es zu singen, Gott zu loben, sich in Gott festzumachen. Seine Lieder, seine Psalmen, das war ein fester Bestandteil in seinem Glauben. Und das sehen wir auch hier in Psalm 27, das sind keine schnellen, keine oberflächlichen Lieder, das sind Lieder, die geerdet sind, die sehr ehrlich sind, die Tiefe haben. Ich staune darüber, dass wir hier Texte haben von jemandem geschrieben vor 3000 Jahren. Und da zeigt jemand seine Person durch das, was er schreibt. Seine Schuld, seine Fehler, seine Fragen kommen in den Psalmen vor, sein Versagen, genauso wie sein unbändiger, starker Glaube, sein Vertrauen, dass Gott ihn schützt und ihn führt. Die Psalmen gehörten auch zur Frömmigkeit der ersten Christen. Paulus schreibt an die Epheser, ermuntert einander mit Psalmen. An die Kolosser schreibt er, ermutigt euch mit Psalmen. Jakobus hat geschrieben, wenn es euch gut singt, ist jemand guten Mutes, dann singe er Psalmen. Wahrscheinlich hat er Lobpsalmen besonders vor Augen gehabt. Es ist kein Zufall, als die Kirche größer wird, als es Gebetsorden gibt, als das Gebet eine starke Rolle spielt, fangen viele Christen an, jeden Tag einen Psalm zu beten. Das sind so verschiedene Lebenssituationen, die da vorkommen und es wird ehrlich gebetet und das Gebet führt einen wieder vor Gott. Ihm zu gehören, ihm zu dienen, ihm zu vertrauen, sein Herz ihm auszuschütten. Auch in Psalm 27 finden wir einen fröhlichen Lobpreis einerseits, auf der anderen Seite eine Sehnsucht nach der Nähe Gottes und zuletzt auch ein flehendes Gebet um Gottes Nähe. Das können verschiedene Phasen gewesen sein, aber ich denke eher, das ist tatsächlich ein Gebet an einem Tag, wo all das in einer Person vorkommt. Ich möchte uns in drei Schritten, muss ich erst anmachen vielleicht noch hier, mal gucken. Ja. In drei Schritten möchte ich uns führen durch ein paar Gedanken, die mir wichtig geworden sind bei dem Psalm. Ich habe das überschrieben, bei Gott sind wir geborgen, darum fürchten wir uns nicht. Darum suchen wir seine Nähe, darum hoffen wir auf ihn. Zuerst also, bei Gott sind wir geborgen, darum fürchten wir uns nicht. David beschreibt hier sehr drastisch, wenn auch bildlich, wie es ihm innerlich und äußerlich geht. Er wird angegriffen von Menschen. Menschen stehen gegen ihn, denen er vertraut hat. Er spricht von Vater und Mutter. Das kann ein Bild sein für Freunde, für Wegbegleiter, für Menschen, die doch so nahe waren und jetzt angreifen. Er hat Angst. Er fühlt sich eingeengt. Sie wollen mein Fleisch fressen, schreibt er in diesem Psalm. Die wollen mich vernichten. Die wollen kein gutes Haar an mir lassen. Also seine Situation ist angefochten. Und trotzdem, der Psalm beginnt absolut stark, mit absolutem Vertrauen. Er freut sich über Gott, hat einen ganz starken, gewissen Glauben in dieser Situation, die so angefochten ist. Ist es gerade dunkel in meinem Leben? Was soll's? Gott ist mein Licht. Bin ich angegriffen? Bin ich gefallen? Vielleicht selber gestürzt? Bin ich in Schuld gefallen? Hat mir jemand ein Bein gestellt? Was soll's? Gott ist mein Heil. Ist meine Kraft am Ende? Kann ich nicht mehr? Ist nicht schlimm. Gott ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wer könnte mich erschrecken, wenn der Schöpfer und Richter dieser Welt auf meiner Seite steht? Er deckt mich, schreibt er, in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er schützt mich in seinem Zelt, er stellt mich auf einen Felsen, da kann ich stehen, da kann ich mich aufrichten, da kann ich meinen Kopf heben, da kann ich gehen, da kann ich hüpfen. Gott stellt mich auf einen festen Boden. Römer 8 bei Paulus ist so eine ähnliche Glaubensgewissheit. Er schreibt an die Römer, ist Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein? Wer will uns von der Liebe Christi trennen? Traurigkeit oder Angst? Verfolgung oder Hunger oder Nacktheit, Gefahr oder Schwert? Und dann schreibt Paulus, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen, genau, kann man ruhig mal, oder Halleluja, kann man auch sagen, oder ja. So ist es, Gott sei Dank. Der David sozusagen im Alten Testament, der Paulus im Neuen, das sind so wie zwei Kinder auf einem Schiff. Und das Schiff gerät in Sturm. Und die spielen trotzdem. Und die lachen und die haben Vertrauen, weil ihr Vater der Kapitän ist. Und weil sie wissen, der bringt uns ans Ziel. Der lenkt uns, der leitet uns. In ihm sind wir geborgen. Wir brauchen jetzt keine Angst haben, auch wenn es gerade stürmt. David im Alten Testament, Paulus im Neuen Testament. Das Leben kann einem Angst machen. Und da muss man sich festhalten. Und es ist immer noch die Frage, wo man sich festhält. Am richtigen Ort. Paulus stellt seine Angst, seinen Glauben entgegen und hält sich an Gott fest. An dem, was er von ihm weiß. Und er sagt, und wenn sich ein ganzes Heer gegen mich stellte, fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Das Herz gerät nicht in Panik. Das Herz hat keine Angst. Das Herz, das ist der Ort, wo ich etwas will, wo ich entscheide, wo meine Gedanken herkommen, meine Worte und meine Taten. Mein Herz fürchtet sich nicht. Ich will mich nicht leiten lassen durch die Furcht, sondern durch den, der kommt, bei dem ich geborgen bin. Es gibt noch eine schöne Geschichte im Alten Testament von dem Propheten Elisa. Elisa ist mit seinem Knecht unterwegs und wird von feindlichen Soldaten eingekesselt. Der Knecht sieht es zuerst und hat einen großen Schreck und und ist völlig am Ende und hat Angst und weiß nicht, was er machen soll. Wir werden untergehen. Ein Heer hatte sich gegen sie aufgestellt, wie es hier im Psalm 27 heißt. Elisa aber macht seinem Diener Mut. Fürchte dich nicht, sagt er. Die, die auf unserer Seite sind, sind viel mehr als die, die auf deren Seite sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Da wurden ihm die Augen geöffnet. Wenn Gott auf seiner Seite steht, mit all dem, die zu Gott gehören, mit seiner ganzen Macht und Kraft, mit allen Engeln. Und bald darauf schenkt Gott Elisa und dem Knecht eine wunderbare Rettung. Ich weiß nicht, wo es bei dir gerade dunkel ist in deinem Leben, wo du Licht brauchst. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier viele sitzen, die sagen, bei mir ist alles hell, bei mir ist alles gut, ich bin nur heil. Ey, wenn hier so jemand ist, der sollte mal ein paar Loblieder extra singen, finde ich, ja. Ich glaube, hier sind viele, die kennen auch Angst und Schwäche und fallen und wieder aufstehen müssen. Ich weiß nicht, wo es bei dir gerade dunkel ist, wo du Licht brauchst, wo du verletzt wurdest und Heilung brauchst oder wo du dir selber ein Feind bist und deinem Leben, einem gesunden Leben, mit dir, mit Gott, mit deinem Nächsten im Weg stehst. Wo brauchst du Licht und Heil? Ich wünschte es mir und dir, dass Gott uns die Augen öffnet und dass wir sehen, wir brauchen keine Angst haben. Auf unserer Seite sind immer mehr als auf der anderen Seite. Bei Gott sind wir geborgen, darum fürchten wir uns nicht. Der zweite Punkt, darum suchen wir seine Nähe. David tut das. Er singt. Ist seine Art, Gottes Nähe zu suchen. Er betet. Er erinnert sich an Gottes Worte. Er geht zu Gott mit seiner Angst und er erinnert Gott an seine Worte und sagt, ich komme zu dir, weil du gesagt hast, ihr sollt mein Antlitz suchen. Jetzt bin ich hier und ich suche dein Antlitz. Und Gott zu suchen ist für David hier keine Nebensache. Der macht nicht tausend andere Sachen und zwischendurch, so morgens liest er mal die Losung und hat so einen kurzen Satz des Gebetes, sondern Gott zu suchen, das ist für ihn, das ist die Lebenskraft, das ist die Mitte. Er weiß, er braucht Kraft, Heil, Leitung. Und er weiß, die findet er bei Gott. Er will nicht zu vielen Ärzten laufen sozusagen, er will zu einem, den hat er gefunden und da will er hin. Und am liebsten will er ihn ständig um sich haben. Eins, sagt er, eins aber hätte ich gerne, eins aber bitte ich, dass ich möge bleiben in deinem Hause immer da, in deiner Nähe, mit dir verbunden. Da ziehe ich meine Kraft und meine Lebensrichtung raus. Nimm mir das nie, schenk mir das immer. Er sucht sein Licht und seinen Schutz und seinen Trost bei Gott. Ich denke, ich selber kenne das bei mir und vielleicht auch viele bei sich. Vielleicht kann ich sagen, jeder kennt das, irgendwie Orte, Dinge, die man tun kann, die einem gut tun. Wo man nicht einfach irgendwas verdrängt und sich ablenkt und noch ein Krimi guckt, kenne ich auch, man lenkt sich ab. Aber das, was gerade mein Leben eigentlich ausmacht, wo Gott ran muss oder was ich ihm bringen möchte, das verdränge ich damit nur. Ich vermute mal, jeder kennt so etwas und weiß eigentlich, was ihm in der Tiefe gut tut. Wirklich als Person mit dem, was ihn gerade ausmacht, nicht irgendwie oberflächlich. Vielleicht ein Gespräch mit einer Freundin oder einem Freund und offen und zusammen beten und nicht ausweichen. Und so geht's mir gerade. Hast du mal Zeit für mich? Ich wette, ich sage mal wieder was jetzt, was nicht im Manuskript steht. Ich glaube, ich könnte zu jedem in diesem Raum gehen und könnte sagen, weißt du was, mir geht's gerade nicht gut. Hast du mal 3 Minuten und betest dir für mich? Und keiner würde sagen, nee, ich nicht. Geh mal zu jemand anderem. Sage ich mal so jetzt. Also nutzen wir das. Ein Gespräch mit einer Freundin, einem Freund, sich mal anzuvertrauen, sich zu öffnen und zu sagen, so geht's mir gerade. bete mal für mich. Und nicht auszuweichen. Oder für sich beten lassen. Heute betet Helgard Menzel hier nebenan. Ich habe das mit Helgard nicht abgesprochen, dass ich sage, natürlich, aber sie hat das schon mal gemacht. Da haben mich zwei verschiedene Personen angesprochen, wie gut ihnen das getan hätte. Ich weiß nicht, wie die Worte genau waren, wie feinfühlig, wie sie zugehört hat. Nutzt das. Auch das kann ein Ort sein, der einem gut tut, wo man das, was als Leben gerade ist, nicht einfach verdrängt, sondern mal zu jemandem geht und sagt, so geht es mir gerade oder das habe ich vor mir, bete mal für mich. Vielleicht einen Spaziergang mit Jesus machen, wo ich bete und höre, mir bewusst mache, dass er neben mir geht, alleine mit ihm gehen. Vielleicht einen Tag fasten und beten, verzichten aufs Essen oder einen Tag kein Handy, kein Fernsehen, kein Computer. Einfach mal die Zeit nutzen, um bei Gott zu sein und das auszuhalten, was gerade an Unruhe vielleicht in mir ist und nicht einfach zuzudeckeln. Vielleicht einen Lobpreisgottesdienst zu besuchen. Bei dem einen muss der so richtig laut sein, damit mal alles in einem still wird. Und der andere braucht vielleicht Stille. Ich habe tatsächlich, das erste Mal jetzt, aber vor nicht langer Zeit, habe ich mich gesetzt in die alte Kirche Oberfellmar. Wenn ihr die nicht kennt, die ist toll. Und da habe ich eine Stunde gesessen und gebetet. War still, habe mir so ein evangelisches Gesangbuch geholt, war ja keiner da, konnte ich auch mal eine Strophe singen oder einen Text davon beten. Für mich war das so ein Moment, habe ich gar nicht so gedacht. Ich hatte auch nicht vor, eine Stunde da zu bleiben. Aber eine Stunde habe ich gesessen und habe den Eindruck gehabt, das, was gerade in mir ist, kommt gerade bei Gott an. In einer Situation, wo anders hätte es vielleicht so nicht geklappt, wo man ständig abgelenkt ist. Wo ist ein Ort, wo du Gottes Angesicht suchst? Wo ist der Ort, wo du vorkommst, mit dem, was dein Leben wirklich ausmacht, nichts verdrängst, wo Gott dich berühren kann? Wo gibt es diesen Ort? Wo betest du so? Bist du still oder singst? Ich glaube, die Geborgenheit bei Gott, die kriegt man nicht zugeworfen, wie beim Handballspiel. Man rennt durch die Halle und zack, hat man die Geborgenheit und läuft weiter. Ich glaube, man muss stehen bleiben. Man muss stehen bleiben. Durch Stille, wie heißt es bei Jesaja, durch Stille sein und hoffen, werdet ihr stark. Halt doch mal an. Bete doch mal mit David. Eins hätte ich gerne, dass ich möge bleiben im Hause des Herrn ewiglich. In deiner Nähe, mit dir verbunden, darum suche ich dein Angesicht. Petrus, der ist ja mal aus dem Boot ausgestiegen. Schön leichtsinnig, aber hat er gemacht. Der war im Boot und sah Jesus auf den Wellen des Wassers am See Genezareth ihm entgegengehen. Das ist Advent, finde ich. Ja, man sitzt in irgendeinem Boot und man sieht Jesus kommen. Und Advent ist, ihn kommen sehen, sich auf ihn zubewegen und vielleicht muss man da aus seinem Boot aussteigen, mal etwas wagen, mal etwas Neues gehen. Petrus tut das und solange er Jesu Angesicht sieht, kann er auf dem Wasser gehen. Schönes Bild für Advent, finde ich. Er kommt, wir sehen ihn an und können auf dem Wasser gehen. Und sobald er wegsieht und auf die Fluten geht er unter und Jesus muss ihn herausziehen. Ach, möge es mir und dir und uns gelingen, so Advent zu feiern, auf Jesus zu sehen, auf dem Wasser gehen zu können. Bei Gott sind wir zu 100% geborgen, darum suchen wir seine Nähe. Und das dritte und letzte, darum hoffen wir auf ihn. In Vers 6, ich habe das versucht beim Lesen so ein bisschen deutlich zu machen, in Vers 6 jubelt er. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Vers 6. Da läuft er auf dem Wasser und sieht Gott ins Angesicht. Vers 7 dann, ein Vers weiter. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe zu dir. Sei mir gnädig, antworte mir. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße deinen Knecht nicht im Zorn. Denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab. Du Gott meines Heils. Als hätte er geschlafen und wäre aufgewacht und hätte den Psalm weitergeschrieben. Als wäre da irgendwas passiert. Oder ist vielleicht beides oft in uns drin. Charles Haddon Spurgeon, ein bekannter Baptistenprediger aus dem 19. Jahrhundert, der zu diesem Psalm gesagt, der Pendel des geistlichen Lebens schwingt zwischen Flehen und Lobpreis. Beides ist da. Franz Delitzsch, ein evangelischer Theologe, nun auch aus dem 19. Jahrhundert, hat auch Psalmen ausgelegt, der sagt, man würde hier zwei verschiedene Arten des Glaubens finden, den triumphierenden Glauben und den demütig flehenden Glauben. Und der Delitzsch sagt auch, und beides ist in uns drin. Es gibt die nicht, die nur jubeln. Es gibt die nicht, die nur klagen, die nur unten sind bei Gott. Es gibt viele Situationen, wo man ganz stark auf der einen Seite vielleicht ist, aber beides ist in uns drin. So wie in diesem Psalm, so ehrlich, voller Jubel, voller Freude und Dank. Ah, jetzt will ihm ein Lobopfer bringen. Und dann kommt wieder die andere Seite und sagt, ach Gott, hör mich doch, ich brauche dich, ich suche dich, helf mir doch. Wir sind bei Gott geborgen, darum hoffen wir auf ihn. Was ist Hoffnung? Woran zeigt sich Hoffnung? In der Adventszeit, Menschen als Menschen zu leben, die hoffen, weil Jesus der Kommende ist und sein Heil nicht mehr weit weg ist. Ich persönlich mag dieses Bild sehr gerne. Ich habe das bestimmt schon mal in der Predigt gesagt. Hoffen heißt, auf Jesus hoffen heißt, jetzt schon nach der Melodie zu tanzen, die im Himmel gespielt wird. Das mag ich. Jetzt schon in diesem Leben, wo ich bin, die Melodie hören, die bei Gott gespielt wird. Und mir die Noten meines Lebens, wie ich singe und lebe und handle, nicht durch das vorgeben lassen. Meine Lebensnoten sind nicht einfach das, was ich vorfinde, sondern die hole ich vom Himmel. Und da wächst mein Glaube, mein Vertrauen, da ist meine Kraft. Und ich will jetzt schon so leben, wie es der Melodie im Himmel entspricht, dass Jesus die Mitte ist, dass er mein Alles ist. Ich finde, das ist Advent feiern. Nicht nur 4 Wochen bis Weihnachten, was soll das? Sondern bis Jesus wiederkommt. Das Wissen, wir sind geborgen. Ich lese uns Psalm 27. Das können Sie, könnt ihr auch mitlesen auf den ausgeteilten Sonntagszetteln. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, verlasse ich mich auf ihn. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen, darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße deinen Knecht nicht im Zorn, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Denn mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Herr, Weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht. Ich glaube aber doch, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Ein Psalm, also ein Lied Davids. David liebte es zu singen, Gott zu loben, sich in Gott festzumachen. Seine Lieder, seine Psalmen, das war ein fester Bestandteil in seinem Glauben. Und das sehen wir auch hier in Psalm 27, das sind keine schnellen, keine oberflächlichen Lieder, das sind Lieder, die geerdet sind, die sehr ehrlich sind, die Tiefe haben. Ich staune darüber, dass wir hier Texte haben von jemandem geschrieben vor 3000 Jahren. Und da zeigt jemand seine Person durch das, was er schreibt. Seine Schuld, seine Fehler, seine Fragen kommen in den Psalmen vor, sein Versagen, genauso wie sein unbändiger, starker Glaube, sein Vertrauen, dass Gott ihn schützt und ihn führt. Die Psalmen gehörten auch zur Frömmigkeit der ersten Christen. Paulus schreibt an die Epheser, ermuntert einander mit Psalmen. An die Kolosser schreibt er, ermutigt euch mit Psalmen. Jakobus hat geschrieben, wenn es euch gut singt, nee, ist jemand guten Mutes, dann singe er Psalmen. Wahrscheinlich hat er Lobpsalmen besonders vor Augen gehabt. Es ist kein Zufall, als die Kirche größer wird, als es Gebetsorden gibt, als das Gebet eine starke Rolle spielt, fangen viele Christen an, jeden Tag einen Psalm zu beten. Das sind so verschiedene Lebenssituationen, die da vorkommen und es wird ehrlich gebetet und das Gebet führt einen wieder vor Gott, ihm zu gehören, ihm zu dienen, ihm zu vertrauen, sein Herz ihm auszuschütten. Auch in Psalm 27 finden wir einen fröhlichen Lobpreis einerseits, auf der anderen Seite eine Sehnsucht nach der Nähe Gottes und zuletzt auch ein flehendes Gebet um Gottes Nähe. Das können verschiedene Phasen gewesen sein, aber ich denke eher, das ist tatsächlich ein Gebet an einem Tag, wo all das in einer Person vorkommt. Ich möchte uns in drei Schritten, muss ich erst anmachen vielleicht noch hier, mal gucken. Ja. In drei Schritten möchte ich uns führen durch ein paar Gedanken, die mir wichtig geworden sind bei dem Psalm. Ich habe das überschrieben, bei Gott sind wir geborgen, darum fürchten wir uns nicht. Darum suchen wir seine Nähe, darum hoffen wir auf ihn. Zuerst also, bei Gott sind wir geborgen, darum fürchten wir uns nicht. David beschreibt hier sehr drastisch, wenn auch bildlich, wie es ihm innerlich und äußerlich geht. Er wird angegriffen von Menschen. Menschen stehen gegen ihn, denen er vertraut hat. Er spricht von Vater und Mutter. Das kann ein Bild sein für Freunde, für Wegbegleiter, für Menschen, die doch so nahe waren und jetzt angreifen. Er hat Angst. Er fühlt sich eingeengt. Sie wollen mein Fleisch fressen, schreibt er in diesem Psalm. Die wollen mich vernichten, die wollen kein gutes Haar an mir lassen. Also seine Situation ist angefochten. Und trotzdem, der Psalm beginnt absolut stark, mit absolutem Vertrauen. Er freut sich über Gott, hat einen ganz starken, gewissen Glauben in dieser Situation, die so angefochten ist. Ist es gerade dunkel in meinem Leben? Was soll's? Gott ist mein Licht. Bin ich angegriffen? Bin ich gefallen? Vielleicht selber gestürzt? Bin ich in Schuld gefallen? Hat mir jemand ein Bein gestellt? Was soll's? Gott ist mein Heil. Ist meine Kraft am Ende? Kann ich nicht mehr? Ist nicht schlimm. Gott ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte ich mich fürchten? Wer könnte mich erschrecken, wenn der Schöpfer und Richter dieser Welt auf meiner Seite steht? Er deckt mich, schreibt er, in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er schützt mich in seinem Zelt. Er stellt mich auf einen Felsen. Da kann ich stehen, da kann ich mich aufrichten, da kann ich meinen Kopf heben, da kann ich gehen, da kann ich hüpfen. Gott stellt mich auf einen festen Boden. Römer 8 bei Paulus ist so eine ähnliche Glaubensgewissheit. Er schreibt an die Römer: Ist Gott für uns, wer kann dann gegen uns sein? Wer will uns von der Liebe Christi trennen? Traurigkeit oder Angst? Verfolgung oder Hunger oder Nacktheit? Gefahr oder Schwert? Und dann schreibt Paulus: In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur unterscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen, genau, kann man ruhig mal, oder Halleluja, kann man auch sagen, oder ja. So ist es, Gott sei Dank. Der David sozusagen im Alten Testament, der Paulus im Neuen, das sind so wie zwei Kinder auf einem Schiff. Und das Schiff gerät in Sturm. Und die spielen trotzdem. Und die lachen und die haben Vertrauen, weil ihr Vater der Kapitän ist. Und weil sie wissen, der bringt uns ans Ziel. Der lenkt uns, der leitet uns. In ihm sind wir geborgen. Wir brauchen jetzt keine Angst haben, auch wenn es gerade stürmt. David im Alten Testament, Paulus im Neuen Testament. Das Leben kann einem Angst machen. Und dann muss man sich festhalten. Und es ist immer noch die Frage, wo man sich festhält, am richtigen Ort. Paulus stellt seine Angst, seinen Glauben entgegen und hält sich an Gott fest, an dem, was er von ihm weiß. Und er sagt: Und wenn sich ein ganzes Heer gegen mich stellte, fürchtet sich mein Herz dennoch nicht. Das Herz gerät nicht in Panik. Das Herz hat keine Angst. Das Herz, das ist der Ort, wo ich etwas will, wo ich entscheide, wo meine Gedanken herkommen, meine Worte und meine Taten. Mein Herz fürchtet sich nicht. Ich will mich nicht leiten lassen durch die Furcht, sondern durch den, der kommt, bei dem ich geborgen bin. Es gibt noch eine schöne Geschichte im Alten Testament von dem Propheten Elisa. Elisa ist mit seinem Knecht unterwegs und wird von feindlichen Soldaten eingekesselt. Der Knecht sieht es zuerst und hat einen großen Schreck und ist völlig am Ende und hat Angst und weiß nicht, was er machen soll. Wir werden untergehen. Ein Heer hatte sich gegen sie aufgestellt, wie es hier im Psalm 27 heißt. Elisa aber macht seinem Diener Mut. Fürchte dich nicht, sagt er, die, die auf unserer Seite sind, sind viel mehr als die, die auf deren Seite sind. Und Elisa betete und sprach: Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, sodass er sah. Und siehe, der Berg war voller feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Da wurden ihm die Augen geöffnet. Wenn Gott auf seiner Seite steht, mit all dem, die zu Gott gehören, mit seiner ganzen Macht und Kraft, mit allen Engeln. Und bald darauf schenkt Gott Elisa und dem Knecht eine wunderbare Rettung. Ich weiß nicht, wo es bei dir gerade dunkel ist in deinem Leben, wo du Licht brauchst. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier viele sitzen, die sagen: Bei mir ist alles hell, bei mir ist alles gut, ich bin nur heil. Ey, wenn hier so jemand ist, der sollte mal ein paar Loblieder extra singen, finde ich, ja. Ich glaube, hier sind viele, die kennen auch Angst und Schwäche und fallen und wieder aufstehen müssen. Ich weiß nicht, wo es bei dir gerade dunkel ist, wo du Licht brauchst, wo du verletzt wurdest und Heilung brauchst oder wo du dir selber ein Feind bist und deinem Leben, einem gesunden Leben, mit dir, mit Gott, mit deinem Nächsten im Weg stehst. Wo brauchst du Licht und Heil? Ich wünschte es mir und dir, dass Gott uns die Augen öffnet und dass wir sehen. Wir brauchen keine Angst haben. Auf unserer Seite sind immer mehr als auf der anderen Seite. Bei Gott sind wir geborgen. Darum fürchten wir uns nicht. Der zweite Punkt, darum suchen wir seine Nähe. David tut das. Er singt. Ist seine Art, Gottes Nähe zu suchen. Er betet. Er erinnert sich an Gottes Worte. Er geht zu Gott mit seiner Angst und er erinnert Gott an seine Worte und sagt, ich komme zu dir, weil du gesagt hast, ihr sollt mein Antlitz suchen. Jetzt bin ich hier und ich suche dein Antlitz. Und Gott zu suchen ist für David hier keine Nebensache. Der macht nicht tausend andere Sachen und zwischendurch, so morgens liest er mal die Losung und hat so einen kurzen Satz des Gebetes, sondern Gott zu suchen, das ist für ihn, das ist die Lebenskraft, das ist die Mitte. Er weiß, er braucht Kraft, Heil, Leitung. Und er weiß, die findet er bei Gott. Er will nicht zu vielen Ärzten laufen sozusagen, er will zu einem, den hat er gefunden und da will er hin. Und am liebsten will er ihn ständig um sich haben. Eins, sagt er, eins aber hätte ich gerne, eins aber bitte ich, dass ich möge bleiben in deinem Hause immer da, in deiner Nähe, mit dir verbunden. Da ziehe ich meine Kraft und meine Lebensrichtung raus. Nimm mir das nie, schenk mir das immer. Er sucht sein Licht und seinen Schutz und seinen Trost bei Gott. Ich denke, ich selber kenne das bei mir und vielleicht auch viele bei sich. Vielleicht kann ich sagen, jeder kennt das, irgendwie Orte, Dinge, die man tun kann, die einem gut tun. Wo man nicht einfach irgendwas verdrängt und sich ablenkt und noch ein Krimi guckt, kenne ich auch, man lenkt sich ab. Aber das, was gerade mein Leben eigentlich ausmacht, wo Gott ran muss oder was ich ihm bringen möchte, das verdränge ich damit nur. Ich vermute mal, jeder kennt so etwas und weiß eigentlich, was ihm in der Tiefe gut tut. Wirklich als Person mit dem, was ihn gerade ausmacht, nicht irgendwie oberflächlich. Vielleicht ein Gespräch mit einer Freundin oder einem Freund und offen und zusammen beten und nicht ausweichen. Und so geht's mir gerade. Hast du mal Zeit für mich? Ich wette, ich sage mal wieder was jetzt, was nicht im Manuskript steht. Ich glaube, ich könnte zu jedem in diesem Raum gehen und könnte sagen, weißt du was, mir geht's gerade nicht gut. Hast du mal 3 Minuten und betest dir für mich? Und keiner würde sagen, nee, ich nicht. Geh mal zu jemand anderem. Sage ich mal so jetzt. Also nutzen wir das. Ein Gespräch mit einer Freundin, einem Freund, sich mal anzuvertrauen, sich zu öffnen und zu sagen, so geht's mir gerade. Bete mal für mich. Und nicht auszuweichen. Oder für sich beten lassen. Heute betet Helgard Menzel hier nebenan. Ich habe das mit Helgard nicht abgesprochen, dass ich sage, natürlich, aber sie hat das schon mal gemacht. Da haben mich 2 verschiedene Personen angesprochen, wie gut ihnen das getan hätte. Ich weiß nicht, wie die Worte genau waren, wie feinfühlig, wie sie zugehört hat. Nutzt das. Auch das kann ein Ort sein, der einem gut tut, wo man das, was als Leben gerade ist, nicht einfach verdrängt, sondern mal zu jemandem geht und sagt, so geht es mir gerade oder das habe ich vor mir, bete mal für mich. Vielleicht einen Spaziergang mit Jesus machen, wo ich bete und höre, mir bewusst mache, dass er neben mir geht, alleine mit ihm gehen. Vielleicht einen Tag fasten und beten, verzichten aufs Essen oder einen Tag kein Handy, kein Fernsehen, kein Computer. Einfach mal die Zeit nutzen, um bei Gott zu sein. Und das auszuhalten, was gerade an Unruhe vielleicht in mir ist. Und nicht einfach zuzudeckeln. Vielleicht einen Lobpreisgottesdienst zu besuchen. Bei dem einen muss der so richtig laut sein, damit mal alles in einem still wird. Und der andere braucht vielleicht Stille. Ich habe tatsächlich, das erste Mal jetzt, aber vor nicht langer Zeit, habe ich mich gesetzt in die alte Kirche Oberfellmar. Wenn ihr die nicht kennt, die ist toll. Und da habe ich 1 Stunde gesessen und gebetet. War still, habe mir so ein evangelisches Gesangbuch geholt, war ja keiner da, konnte ich auch mal eine Strophe singen oder einen Text davon beten. Für mich war das so ein Moment, habe ich gar nicht so gedacht. Ich hatte auch nicht vor, 1 Stunde da zu bleiben. Aber 1 Stunde habe ich gesessen und habe den Eindruck gehabt, das, was gerade in mir ist, kommt gerade bei Gott an. In einer Situation, wo anders hätte es vielleicht so nicht geklappt, wo man ständig abgelenkt ist. Wo ist ein Ort, wo du Gottes Angesicht suchst? Wo ist der Ort, wo du vorkommst? mit dem, was dein Leben wirklich ausmacht, nichts verdrängst, wo Gott dich berühren kann. Wo gibt es diesen Ort? Wo betest du so? Bist du still oder singst? Ich glaube, die Geborgenheit bei Gott, die kriegt man nicht zugeworfen, wie beim Handballspiel. Man rennt durch die Halle und zack, hat man die Geborgenheit und läuft weiter. Ich glaube, man muss stehen bleiben. Man muss stehen bleiben. Durch Stille, wie heißt es bei Jesaja, durch Stille sein und hoffen, werdet ihr stark. Halt doch mal an. Bete doch mal mit David. Eins hätte ich gerne, dass ich möge bleiben im Hause des Herrn ewiglich. In deiner Nähe, mit dir verbunden. Darum suche ich dein Angesicht. Petrus, der ist ja mal aus dem Boot ausgestiegen. Schön leichtsinnig, aber hat er gemacht. Der war im Boot und sah Jesus auf den Wellen des Wassers am See Genezareth ihm entgegengehen. Das ist Advent, finde ich. Ja, man sitzt in irgendeinem Boot und man sieht Jesus kommen. Und Advent ist ihn kommen sehen, sich auf ihn zubewegen und vielleicht muss man da aus seinem Boot aussteigen, mal etwas wagen, mal etwas Neues gehen. Petrus tut das und solange er Jesu Angesicht sieht, kann er auf dem Wasser gehen. Schönes Bild für Advent, finde ich. Er kommt, wir sehen ihn an und können auf dem Wasser gehen. Und sobald er wegsieht und auf die Fluten geht er unter und Jesus muss ihn herausziehen. Ach, möge es mir und dir und uns gelingen, so Advent zu feiern, auf Jesus zu sehen, auf dem Wasser gehen zu können. Bei Gott sind wir zu 100% geborgen, darum suchen wir seine Nähe. Und das dritte und letzte, darum hoffen wir auf ihn. In Vers 6, ich habe das versucht beim Lesen so ein bisschen deutlich zu machen, in Vers 6 jubelt er. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. So will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Vers 6. Da läuft er auf dem Wasser und sieht Gott ins Angesicht. Vers 7 dann, ein Vers weiter. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe zu dir. Sei mir gnädig, antworte mir. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße deinen Knecht nicht im Zorn. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, du Gott meines Heils. Als hätte er geschlafen und wäre aufgewacht und hätte den Psalm weitergeschrieben, als wäre da irgendwas passiert. Oder ist vielleicht beides oft in uns drin? Charles Haddon Spurgeon, ein bekannter Baptistenprediger aus dem 19. Jahrhundert, der hat zu diesem Psalm gesagt, der Pendel des geistlichen Lebens schwingt zwischen Flehen und Lobpreis. Beides ist da. Franz Delitzsch, ein evangelischer Theologe, nun auch aus dem 19. Jahrhundert, hat auch Psalmen ausgelegt, der sagt, man würde hier zwei verschiedene Arten des Glaubens finden, den triumphierenden Glauben und den demütig flehenden Glauben. Und der Delitzsch sagt auch, und beides ist in uns drin. Es gibt die nicht, die nur jubeln. Es gibt die nicht, die nur klagen, die nur unten sind bei Gott. Es gibt viele Situationen, wo man ganz stark auf der einen Seite vielleicht ist, aber beides ist in uns drin. So wie in diesem Psalm, so ehrlich, voller Jubel, voller Freude und Dank. Ah, jetzt will ich ihm ein Lobopfer bringen. Und dann kommt wieder die andere Seite und sagt, ach Gott, hör mich doch, ich brauche dich, ich suche dich, hilf mir doch. Wir sind bei Gott geborgen, darum hoffen wir auf ihn. Was ist Hoffnung? Woran zeigt sich Hoffnung? In der Adventszeit, Menschen als Menschen zu leben, die hoffen, weil Jesus der Kommende ist und sein Heil nicht mehr weit weg ist. Ich persönlich mag dieses Bild sehr gerne. Ich habe das bestimmt schon mal in der Predigt gesagt. Hoffen heißt, auf Jesus hoffen heißt, jetzt schon nach der Melodie zu tanzen, die im Himmel gespielt wird. Das mag ich. Jetzt schon in diesem Leben, wo ich bin, die Melodie hören, die bei Gott gespielt wird. Und mir die Noten meines Lebens, wie ich singe und lebe und handle, nicht durch das vorgeben lassen. Meine Lebensnoten sind nicht einfach das, was ich vorfinde, sondern die hole ich vom Himmel. Und da wächst mein Glaube, mein Vertrauen, da ist meine Kraft. Und ich will jetzt schon so leben, wie es der Melodie im Himmel entspricht, dass Jesus die Mitte ist, dass er mein Alles ist. Ich finde, das ist Advent feiern. Nicht nur 4 Wochen bis Weihnachten, was soll das? Sondern bis Jesus wiederkommt. Das Wissen, wir sind geborgen bei Gott. Darum fürchten wir uns nicht. Darum suchen wir seine Nähe. Und darum hoffen wir auf ihn. Amen.